Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Vor allen Dingen haben wir einen Schwerpunkt zum Muttertag, zur Frage, was uns prägt. Unter anderem im Gespräch mit der Psychologin Lutgardis Parasi, Autorin des Buches Starke Mütter, starke Töchter. Außerdem im Programm Raus in Gottes Natur, warum Freiluftgottesdienste so beliebt sind und Rückblick für die Zukunft. Kirche soll Corona-Zeit aufarbeiten. In Politik und Gesellschaft wird der Ruf immer lauter, die Entscheidungen während der Corona-Pandemie kritisch aufzuarbeiten. Im Gespräch ist eine Enquete-Kommission des Bundestages. Auch in den Kirchen hört man immer öfter den Wunsch, die Haltung der Kirchenleitungen kritisch aufzuarbeiten. War man vielleicht zu vorsichtig bei der Absage von Gottesdiensten, bei der Seelsorge in Pflegeheimen? Ist man vielleicht zu unkritisch der Linie der Regierung gefolgt? Michael Hollenbach berichtet.
Ralf Charbonnier ist der theologische Leiter des Hannoverschen Landeskirchenamtes. Er hat die Corona-Politik in der größten evangelischen Landeskirche gemanagt und ist mit sich im Reinen.
Grundsätzlich stehe ich dazu, haben wir richtig entschieden.
Das sieht der Katholik Antonius Hamers im Prinzip ähnlich. Der Leiter des katholischen Büros hat in Nordrhein-Westfalen die Corona-Politik der Bistümer koordiniert. Er kritisiert aber, dass zahlreiche Pfarreien vor Ort viel zu vorsichtig gewesen seien.
Und das hat mich extrem genervt, dass da dem Gesundheitsschutz alles untergeordnet wurde und das kirchliche Leben im Grunde zum Erliegen gekommen ist. Aber an einigen Orten kann ich nur sagen, war es auch ein Versagen.
In der Hochphase der Pandemie 2020-21 wurden Präsenzgottesdienste oft durch digitale Angebote ersetzt. Rund 80% der Gemeinden haben Gottesdienste oft nur mit Pfarrer und Organistin gestreamt. Von einem Modernisierungsschub war die Rede.
Es haben sich noch nicht digitale Gottesdienstformen neu etabliert. Diese Phase der Digitalisierung während des Lockdowns, die hat noch nicht dazu geführt, dass es jetzt eine neue digitale Gottesdienstkultur zu geben scheint.
Neue innovative Gottesdienstideen hätten sich kaum durchgesetzt, sagt Georg Lemlin, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche. Allerdings gäbe es einen Einbruch bei den Zahlen der Gottesdienstbesucher. Nach Corona würden zum Teil nur noch halb so viele in den Gottesdienst kommen wie vor der Pandemie. Aufarbeitungsbedarf gibt es offenbar beim Thema Impfen. Die damalige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hatte im November 2021 erklärt, Impfen ist eine Pflicht aus christlicher Nächstenliebe heraus.
Da ist ja Kirche auch relativ rigide gewesen,
sagt Pastor Leif Rother, Klinikseelsorger in Mecklenburg.
Und da sind starke Verletzungen, Kränkungen passiert und da braucht's Heilung und dazu braucht's Wahrhaftigkeit und Kommunikation.
Vor allem in ostdeutschen Gemeinden stößt man immer noch auf Kritik an den Corona-Entscheidungen der Kirchenleitungen.
Was ich mir natürlich vorstellen kann, dass wir natürlich gegenüber staatlichen Maßnahmen als Ostsozialisierter an manchen Punkten kritischer sind. So diese Grundhaltung des Gewissens zu sagen, ne, was mache ich mit meinem Gewissen mit dieser Situation?
Der Religionssoziologe Detlef Pollack sieht es so.
Also es gibt im Osten Deutschlands wirklich so ein Gefühl, wir sind eigentlich nicht auf der Seite des Staates, wir sind nicht auf der Seite des Systems und schon immer haben wir opponiert.
Innerhalb der Kirchen hätten sich viele vorschnell als Verschwörungserzähler abgestempelt gefühlt, sagt Leif Rother, oft zu Unrecht.
Was jetzt hilfreich wäre, wäre, wenn jetzt auch Kirche nochmal sagen würde, wir wollen uns auch bei denen entschuldigen, denen wir da in dem Punkt verschuldigt geblieben sind. Also ich glaube, das ist ja auch ein Weg zur Heilung, auch in der Gesellschaft. Diesen Prozess wünschte ich mir aber auch kirchenleitend und auch dann hinzugehen, zu sagen, es tut uns leid.
Blick zurück nach vorn. Die Kirche soll dann auch die Pandemie auf ihre Weise aufarbeiten, fordern einige. Michael Hollenbach hat einige der Stimmen zusammengetragen. Der Glaskopf am Feldberg im Taunus ist Ausgangspunkt vieler Wander- und Spazierwege. Da gibt es einen Waldparkplatz, von dem aus man starten kann. Und nur wenige Meter von diesem Parkplatz entfernt befindet sich ein Gottesdienst- und Waldandachtsplatz. Und ab Christi Himmelfahrt ist der ziemlich belebt. Dann veranstalten die evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat Kronberg über den Sommer hier oben immer Freiluftgottesdienste regelmäßig. regelmäßig. Mit dabei ist meistens auch ein Posaunenchor. Jutta Nieswand hat den Eröffnungsgottesdienst für uns besucht.
Schon vor dem Gottesdienst ist von Weitem Musik zu hören. Da probt noch der Bläserkreis aus Kelkheim. Und dann ist da der Platz links des Wanderwegs. Da stehen Holzbänke und liegen Baumstämme. Ein paar Menschen haben sich hier schon zum Gottesdienst versammelt.
Ja, ich freue mich hier drauf. Ja. Schön, ja, im Wald und die Sonne scheint.
Sonst gehen wir nicht regelmäßig zum Gottesdienst, ab und zu auch mal. Aber heute, bei dem Wetter hier noch das mit dem Waldfeeling verbinden zu können, war die Hauptmotivation.
Ja, das ist einfach einmalig. Ich gehe schon ein paar Jahre hin, immer wenn es möglich ist. Ich bin eigentlich katholisch, aber ich finde das hier so gottvoll nahe dem Himmel.
Pünktlich um 11:30 geht es dann los mit Musik, als wollte sie die Gläubigen zusammenrufen. Dann eröffnet Pfarrerin Elisabeth Paulmann aus der Paulusgemeinde in Kelkheim den Gottesdienst.
Wir feiern unseren Gottesdienst heute Morgen an Himmelfahrt, wie alle unsere Gottesdienste, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier auf dem Glaskopf. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind.
Über 100 Menschen sind da, aus Kelkheim, Fischbach, Sulzbach und anderen Orten ringsum, um miteinander zu beten und zu singen. Nach dem Gottesdienst sagt Pfarrerin Elisabeth Paulmann:
Für mich ist das immer was ganz Besonderes. Ich freue mich da sehr drauf. Jetzt bin ich heute sehr dankbar, dass das Wetter so gut war. Manchmal denke ich, eigentlich könnte man ganzen Sommer draußen feiern. Das gibt noch mal ein ganz anderes Gefühl, dass Gott nicht nur für die Menschen, auch für die Natur und alle Tiere da ist.
Seit 1967 gibt es diese Freiluftgottesdienste am Glaskopf schon. Die Motivation, aus den Kirchen rauszugehen, um Menschen anzusprechen, die sonst vielleicht nicht in Gottesdienste gehen. So Martin Fleder-Raub, Dekan im evangelischen Dekanat Kronberg. So sei dieser Gottesdienstplatz auch integrativ.
Einmal feiern freikirchliche Gemeinden dort auch ihre Gottesdienste. Dann werden Gemeinden auch aus anderen Dekanaten, Dekanat Frankfurt, Dekanat Hochtaunus eingeladen, feiern dort auch Gottesdienste. Dann laden wir Menschen ein, die normalerweise nicht zur Gottesdienstgemeinde gehören. Die kommen vorbei, feiern mit. Und die Gemeinden haben die Chance, nochmal in einer anderen Umgebung zu feiern, sich nochmal neu zu öffnen und so auch neu zu erleben.
Den Gottesdienstbesuchern am Glaskopf hat es offenbar gefallen.
Ach, erstens mal die ganze Atmosphäre und mit dem Posaunenchor und die Predigt. Und ich finde es einfach, ja, wunderbar.
Wunderbar, wunderbar halt. Das ist ein wunderbarer Ort, ein herrlicher Ort halt eben. Und dann kommt es halt sehr ergreifend rüber. Und man trifft immer nette Leute.
In Gottes Natur, Freiluftgottesdienste haben einen besonderen, attraktiven Charakter. Jutta Nieswand hat uns das geschildert. Heute ist bekanntlich Muttertag. Unsere Eltern und oft besonders natürlich unsere Mütter, die prägen uns, wohltuend durch ihre Fürsorge und Zärtlichkeit, manchmal aber auch durch Strenge oder Abwesenheit. Oft ist es auch ein Mix von beidem. Auf jeden Fall sind Mütter Vorbilder, Rollenmodelle, beste Freundinnen manchmal oder auch Autoritätspersonen. Und jeder muss sich eines Tages von ihnen lösen, um auf eigene Beine zu kommen. So geht das Leben nun mal. Dabei sind Eltern nur ein Beispiel für das, was uns prägt. Es ist entscheidend für unser Leben, zum Beispiel auch, ob wir Stadtkind oder Landei sind. Und es gibt ja auch prägende Lehrerinnen und Mentoren. Im Sonntagsschwerpunkt von Himmel und Erde in HR Info und SWR Aktuell gehen wir dem heute Morgen ein wenig nach und fragen zunächst mal nach zum Muttertag. Wie sind Sie denn geprägt durch Ihre Mutter?
Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Im Nachhinein denke ich mir, sie hat mir sehr vieles Gutes mitgegeben. Ja, zum Beispiel auch den Humor. Den habe ich, glaube ich, von ihr.
Die meisten Sachen wie zum Beispiel aufräumen, Ordnung halten, die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge erledigen, sind auch heute noch Sachen, die man gut gebrauchen kann. Auch wenn man es vielleicht damals nur gemacht hat, damit man endlich seine Ruhe haben kann.
Sie hat uns gut betreut, gut bekocht. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Und das, was ich von zu Hause mitbekommen habe, habe ich jetzt meinem Sohn auch mitgegeben. Und ich hoffe, er hat sich gut entwickelt.
Meine Mutter hat genau wie die ganze Familie, das ist eine Künstlerfamilie. Und das prägt mich bis heute noch sehr, ja. Alle vom Ballett her. Habe ich jetzt nichts damit zu tun, weil es verträgt sich nicht mit meiner Arbeit, aber ansonsten habe ich da sehr viel mitgenommen, ja.
Immer höflich sein, irgendwie das Gute in Leuten sehen, dass Familie wichtig ist, muss ich um die kümmern soll.
Lustigerweise bin ich am Muttertag auf die Welt gekommen und war damit natürlich das schönste Geschenk für meine Mutter. Das hat sie mir auch immer gesagt.
Prägungen durch unsere Mütter, das war Monja Streit mit einer kleinen Umfrage. Beziehungen, die uns prägen, die beschäftigen uns heute in dem Schwerpunkt hier bei Himmel und Erde. Und wenden wir uns doch mal dieser vermutlich besonders prägenden Beziehung zu. Lütgardis Parasi ist evangelische Pfarrerin und systemische Beraterin, Mutter von 3 Kindern und sie hat zusammen mit ihrem Mann ein Buch geschrieben über starke Mütter, starke Töchter.
Dass Kinder durch ihre Mutter, die Eltern, geprägt werden, das bleibt ja nicht aus. Aber wie bewusst ist das eigentlich für die Mütter? Haben sie das so genau in der Hand, was sie dann ihre Kinder weitergeben?
Also genau in der Hand habe ich das nicht. Aber ich kann es ja schon beeinflussen. Und die Frage ist ja, was möchte ich, dass meine Kinder später mal über mich sagen? In der Therapie fragen wir Menschen häufiger, was war Ihre Mutter für eine Mutter? Beschreiben Sie sie doch mal, so die wesentlichen Aspekte, die Ihnen wichtig waren. Und das ist, finde ich, eine Frage, die ich mir gut stellen kann. Was möchte ich, dass meine Kinder später mal über mich sagen? Hat meine Mutter mir was zugetraut oder hat sie immer gesagt, pass auf, mach dies nicht, mach jenes nicht? Also das ist ja ein wesentlicher Unterschied.
Und wodurch prägen Mütter oder Väter? Sind das Wörter, Regeln, Ratschläge, was auch immer? Oder am Ende doch eher das eigene Verhalten?
Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also es ist super wichtig, dass ab dem Alter von 3 Jahren Eltern ihren Kindern Grenzen setzen, Regeln aufstellen, ihnen Werte mitgeben. Der Neurobiologe Joachim Bauer, von dem habe ich mal einen Vortrag gehört, und der sagt sogar ganz krass, wenn Eltern diese Erziehungsarbeit unterlassen, dann versündigen sie sich an der Entwicklung des kindlichen Gehirns. Denn durch Regeln und Werte wird das kindliche Gehirn sozial kompetent und später werden es sozial kompetente Erwachsene. Aber natürlich lernen die Kinder auch am Vorbild. Also wenn ich das Gegenteil von dem mache, was ich ihnen predige, dann wirkt das nichts. Wenn ich den Kindern sage, beim Essen wird das Handy an die Seite gelegt und auf stumm gestellt und ich selber bin aber ständig am Daddeln, dann kann ich erzählen, was ich will. Das nützt nichts.
Ihr Buch heißt im Untertitel, wie Sie das Beste aus Ihrer Beziehung machen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gute, gelungene Prägung? Das Handy weglassen beim Essen sowieso?
Dass Kinder ermutigt werden, ihren eigenen Weg zu gehen, dass sie lernen, es ist auch nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Und in Mathe mal eine 5 zu schreiben, ist kein Weltuntergang. Und wenn man gefallen ist, steht man wieder auf. Also für mich eine ganz prägende Beziehung war meine Patentante. Das war eine ganz lebensfrohe Frau, die immer singend durch die Wohnung rannte. Und sie hatte kein leichtes Leben. Also die jüngste Tochter bekam mit 10 Jahren Leukämie und sie hatte wirklich schwere Päckchen zu tragen, aber sie war ein Mensch mit einer so positiven Ausstrahlung. Und zum Beispiel, wenn irgendwie sie hörten in der Stadt, da fuhr ein Notarztwagen mit Tatütata, dann betete sie mit den Kindern für die Menschen, die jetzt verletzt sind oder in Not sind. Und solche Sachen, das war unwahrscheinlich positiv prägend für mich.
Das heißt, wenn wir von bewusster Prägung in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern sprechen, dann brauchen wir Vorbilder, klare Rollen, vielleicht sogar mit einem Gefälle, also beste Freundinnen untereinander, Mütter, Tochter, funktioniert das denn auch?
Nee. Ich würde jetzt mal ganz krass sagen, nein, das funktioniert nicht. Mutter bleibt immer die Mutter und das ist immer eine prägende Persönlichkeit. Bis ans Lebensende bleibt es die Mutter. Und ich meine, mit der besten Freundin kann ich doch auch mal über die Mutter ablästern. Das ist einfach eine andere Beziehung. So mit der besten Freundin bin ich auf Augenhöhe, aber mit der Mutter bin ich nicht auf Augenhöhe. Und ich bin auch immer skeptisch, wenn Töchter mir erzählen, ja, meine Mutter ist gleichzeitig meine beste Freundin. Also zwischen Mutter und Tochter, finde ich, darf es Grenzen geben und sollte es auch Grenzen geben. Grenzen zwischen den Generationen sind auch super wichtig.
Aber wichtig ist Ihnen eben auch, die Stärke muss auf beiden Seiten da sein. Warum ist für Sie der Begriff der Stärke so wichtig?
Töchter mögen keine schwachen Mütter. Töchter mögen keine Mütter, die sich alles gefallen lassen. Ich hatte mal eine Frau in der Therapie und die auch irgendwie so wenig ihren Kindern entgegengesetzt. Und irgendwann sagte die Tochter zu ihr, Mama, wehr dich doch auch mal und sei mal mutig und stark. Töchter wollen Mütter, die stark sind und die ihnen auch darin ein Vorbild sind.
Und untereinander zwischen starker Mutter und starker Tochter darf es dann ruhig auch mal krachen.
Da muss es krachen. Also unsere jüngste Tochter, die ist irgendwann mal in der Pubertät die Treppe hochgerannt und hat geschrien, ich hasse euch, ihr seid blöde Eltern. Und also ich habe mal den Brief einer Jugendlichen gelesen, die schrieb dann als Erwachsene an ihre Eltern, im Ansturm meiner Wünsche und Forderungen stand euer Nein stets windschief und wackelig da. Wenn ich genug dagegen anrannte, fiel euer Nein um. Und dann schrieb sie als Resümee, diese Nachgiebigkeit war in meinen Augen keine Liebe. Also keine Konflikte riskieren, um sich mit den Kindern nicht zu verderben, das ist keine Liebe, das ist eigentlich nur Eigenliebe.
Das heißt dann aber auch, dass sich die Töchter auch mal bewusst machen, welche Prägung sie mitbekommen, oder?
Ja, da haben wir eine ganz eindrückliche Situation mit unserer jüngsten Tochter erlebt. Die hat sich natürlich mit 15 so immer beschwert, wenn sie abends um 11 nach Partys, um 11 oder so nach zu Hause sein sollte. Und dann hat sie gesagt, dann brauche ich gar nicht erst losgehen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ihr seid irgendwie die spießigsten Eltern weit und breit, wie es geht. Und alle anderen durften natürlich angeblich bis 1 oder 2 Uhr. Und irgendwann hat sie sich bei ihrer besten Freundin beklagt über ihre mega altmodischen Eltern. Und da hat die beste Freundin gesagt, du Nora, weißt du was? Deine Eltern kümmern sich wenigstens um dich. Ich darf nach Hause kommen, wann ich will. Das interessiert gar keinen, das merkt auch keiner. Meine Eltern sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und das war für Nora ein totales Schlüsselerlebnis. Also streng sein oder Regeln aufstellen und Grenzen setzen bedeutet, meinen Eltern liegt was an mir.
Und wann muss man sich abgrenzen?
Ich meine, mit zunehmendem Alter grenzen die Kinder sich auch mehr ab und das ist auch normal und sie sollten sich auch abgrenzen und dann mehr und mehr ihren eigenen Weg gehen. Also für mich war eine wunderbare Zeit, als ich ins Studium ging, 500 Kilometer weg in Heidelberg, weit weg von zu Hause, einmal die Woche zu Hause angerufen, irgendwie keine WhatsApp und nichts und keine Kontrolle. Ich war super streng erzogen worden und ich habe das absolut genossen im Studium, dass keiner mich kontrollierte, dass ich mein eigenes Leben konnte und meinen Weg gehen, ohne dass die Eltern sagten, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und dass die Mutter sich überall einmischte.
Das letzte Kapitel Ihres Buchs heißt Frieden schließen. Warum?
Das ist doch wichtig, oder? Wenn die Mutter geht, dass man also den Frieden schließen, auch bei schwierigen Mutter-Töchter-Beziehungen, das tue ich ja nicht für die Mutter, sondern für mich. Also ich denke an eine Frau auch in der Beratung, die hat auch sehr viel Gewalt in ihrer Familie erlebt durch ihren Vater. Und die Mutter hat das immer bagatellisiert und gesagt, ach, spiel das nicht so hoch und stell dich nicht so an und hat das immer abgewiegelt. Und als die Tochter erwachsen war, sagt sie, hat die Mutter sich auch überhaupt nicht für mich interessiert. Und wenn ich sie gefragt habe, ob sie mal auf meine Kinder aufpassen kann, dann hat die Mutter gesagt, wer Kinder in die Welt setzt, muss auch selber auf sie aufpassen. Und dann gab es ganz lange Funkstille. Und dann erfuhr die Frau, Mutter liegt, ist im Altersheim und es wird irgendwann zu Ende gehen. Und dann kam sie und sagte, ich weiß nicht, ich sollte vielleicht doch noch mal hingehen. Und dann hat sie ihre Schwägerin mitgenommen, weil sie sich alleine nicht traute und hat diese Mutter noch mal besucht und stellte fest, die Mutter ist relativ dement, die hat sie nicht erkannt. Die Mutter hat über alle Leute abgelästert und schlecht geredet und gesagt, die wollen doch alle nur mein Geld und hat nur Schlechtes geredet und hat sich gar nicht für ihren Besuch interessiert. Und die Tochter hat gemerkt, die hat sich kein bisschen geändert, die Mutter. Und trotzdem ist sie dann gegangen und dann habe ich sie gefragt, haben Sie Ihrer Mutter vergeben? Und dann guckte sie mich an und sagte, also vergeben, das Wort war ihr viel zu groß. Aber sie hatte ihren Frieden damit geschlossen. Sie ist nochmal hingegangen, sie hat sich quasi verabschiedet. Sie hat der Mutter, was sie betraf, eine Chance gegeben. Sie hat gemerkt, die Mutter hat sich kein bisschen geändert. Aber sie konnte innerlich sie dann gehen lassen und ihren Frieden damit schließen. Und das war für sie ein sehr guter Abschluss.
Unsere Prägungen durch die Eltern. Das war ein Gespräch mit der Pastorin und Therapeutin Ludgardis Parasi. Ihr Buch zum Thema heißt Starke Mütter, starke Töchter. Sie antwortete auf Fragen von Daniela Baumeister. Neben den Eltern und vielleicht nahen Verwandten sind es ja auch oft Lehrerinnen und Lehrer, die uns prägen, die auf uns einwirken, unter deren Einfluss wir ja viel Lebenszeit verbringen und verbracht haben. Auch da geschehen Prägungen, manchmal sogar Weichenstellungen.
Meine Lehrerin aus der ersten Klasse, die hat mich damals so behandelt, als ob ich ihr wichtigster Schüler wäre. Das hat mein Selbstvertrauen so gehoben, dass ich jetzt, 54 Jahre später, wenn ich an eine Lehrerin oder einen Lehrer denken muss, immer noch an diese Frau denke.
Meine Englischlehrerin, die hat mich sehr motiviert, darin mit dem Schreiben weiterzumachen. Deswegen fange ich jetzt an, Journalismus zu studieren. Und die hat mich da immer sehr ermutigt. Und ja, ich denke noch oft an sie.
Ich hatte einen tollen Deutschlehrer und ja, er hat uns unglaublich Lust aufs Lesen gemacht. Und ich war normalerweise nicht so eine Leseratte, aber durch ihn habe ich mehr angefangen zu lesen.
Ach, das ist ja schon 60 Jahre her. Ja, es gibt einen Dr. Hundertmark, der war auf dem Gymnasium und hat mich zur Kunst gebracht. Ich habe dann Malerei studiert hier an der Städelschule und habe auch lange Jahre davon gelebt. Und jetzt bin ich Rentnerin, aber bin immer noch am Arbeiten.
Es gab eigentlich zwei Lehrkräfte, die mich geprägt haben. In der Grundschule war es die Rektorin, das war eher im negativen Bereich. Man hat die 70er Jahre, da war die Erziehung doch wohl noch eine andere. Und das wurde aber wieder gut gemacht in den Jahren, die darauf gefolgt sind. Von meiner Klassenlehrerin damals, die dann wirklich mit sehr viel Empathie auch wieder vieles gut gemacht hat. Das hat mich schon geprägt, auch im eigenen Erziehungsstil zu meinem Kind.
Wie Lehrerinnen und Lehrer mich geprägt haben, Schulerfahrungen fürs Leben. Monja Streit hat nachgefragt. So ganz buchstäblich geprägt, also 1:1 als Abbilder eines Prägestempels, werden Münzen. Ursula Meyer hat sich das im Deutschen Geldmuseum in Frankfurt mal angeschaut.
Was ist Geld?
Wer ins Geldmuseum der Bundesbank hineingeht, hört sie am Eingang schon klimpern. Münzen. Die ältesten stammen hier aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Es handelt sich um Klumpen aus Gold und Silber, auf denen die ersten Motive zu sehen sind, zum Beispiel ein Stier und ein Löwe, erklärt Hendrik Mäkeler bei der Bundesbank Münzexperte.
Das sind die frühesten Münzen, die zeigen das Siegel des Kreusos, reich wie ein Krösus, sagt man heutzutage ja noch. Das ist der Königsname dessen, der als erster Münzen hat prägen lassen.
Zunächst waren diese Münzen schon allein wegen des Edelmetalls etwas wert. Die Prägung garantierte lediglich, dass sie eine bestimmte Menge Gold und Silber enthielten. So musste niemand mehr nachwiegen.
Man macht es bequemer. Das ist die Innovation.
Eine Innovation, die Menschen über Jahrhunderte hinweg nachhaltig beeindruckte, sagt Bundesbank-Mitarbeiter Mäkeler.
Also es ist tatsächlich so, dass man im Mittelalter tatsächlich die Ansicht hegte, dass ein Baby im Mutterleib genauso geprägt wurde fürs Leben, wie das eine Münze in der Münzprägestätte wurde.
Das Recht zu prägen hatten in der Regel die Herrscher, Kaiser und Könige. Und sie waren auf den Münzen selbst häufig abgebildet. Das wiederum wurde sogar in der Bibel aufgegriffen, sagt Ute Hengsbach, die sich bei der Bundesbank mit Münzliteratur beschäftigt.
Viele kennen die biblische Aussage, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Münzen zu prägen war damals harte körperliche Arbeit. Sogenannte Münzmeister bearbeiteten das Metall von Hand mit einem Hammer und einem Prägestempel, so Hendrik Mäkeler.
Das ermöglicht nur eine sehr geringe Stückzahl pro Minute, die man herstellen kann. Es ist sehr viel Kraft notwendig und heutzutage im Vergleich eine moderne Prägemaschine, die in der Minute 100 Münzen und mehr auswerfen kann. Das ist eine ganz andere Dimension.
Mittlerweile kommen auch weniger kostspielige Metalle zum Einsatz, etwa Kupfer, Nickel oder Zink. Moderne Münzen sind also hauptsächlich aufgrund ihrer Prägung etwas wert. Und für manche Jugendlichen hier im Museum haben sie gar keinen Wert mehr.
Ich selber persönlich benutze Münzen nicht so viel.
Es nimmt auch einfach zu viel Platz ein, ist auch schwer.
Sie verwenden lieber die Karte und das, obwohl die Prägungen immer ausgefeilter werden. Von Loriot über die Fußball-Europameisterschaft bis zur Sendung mit der Maus sind auf Sammlermünzen die unterschiedlichsten Motive zu finden.
So wie Münzen geprägt wurden und geprägt werden, so dachte man früher, werden auch Kinder im Bauch der Mutter geprägt. Historische Vorstellungen unter anderem zusammengetragen im Frankfurter Geldmuseum von unserer Mitarbeiterin Ursula Meyer. Mein Name ist Klaus Hofmeister, Ihnen einen schönen und sonnigen Sonntag.
Das war Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.